Na, das ist ja noch gar nichts. Mein Papa kann über 10 verschiedene Texte immer die gleiche Predigt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welcher von den beiden der schlimmere ist. Also, wir sind in der Ausbildung im Studium damals auf das Prinzip der Auslegungspredigt gedrillt worden. Das heißt, nur das predigen, was im Text steht und nicht die eigenen Gedanken in den Text reinlegen. Wenn ich mir jetzt meine eigenen Predigten kritisch angucke, dann merke ich und meine Zuhörer wahrscheinlich auch, dass ich verdächtig oft über Mission predige. Und da denke ich natürlich, frage ich mich selber, lege ich jetzt meine eigenen Lieblingsgedanken in den Text oder was ist da? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass mir Gottes Plan mit den Völkern auf fast jeder Seite der Bibel irgendwie entgegenspringt. Das ist wie ein roter Faden und ich finde das ehrlich gesagt schwierig, das nicht zu sehen. Und jetzt möchte ich mit euch heute mal den klassischen Missionstext ansehen. Das ist was ich noch nie vorher gemacht habe. Ich habe schon oft Missionstexte oder Predigten über Mission, aber ich habe noch nie über den Missionstext, nämlich Matthäus 28, Vers 18 bis 20 gepredigt. Und vielleicht wird es euch so ähnlich gehen wie mir, dass ihr euch darüber wundert, wie da Mission ganz anders gefüllt wird, als wir es oft vermuten. Eine der häufigsten Fragen, die uns so gestellt wird, ist, wie geht das eigentlich? Was macht ihr denn da überhaupt den ganzen Tag? Steht den ganzen Tag auf der Straße, verteilt Traktate, predigt an jeder Straßenecke oder wie geht das mit Mission? Und dann merken wir, wie viele Leute ein ziemlich verschwommenes Bild auch von Mission und von Missionaren haben oder ein verzerrtes Bild. Und normalerweise antworten wir dann sowas wie, so viel anders leben wir da gar nicht als hier. Wir machen da gar nicht so viel anderes, als was wir hier damals gemacht haben, bevor wir Deutschland verlassen haben oder was wir jetzt machen würden, wenn wir wieder in Deutschland wären. Der einzige Unterschied ist, dass wir es in einer anderen Sprache und einer anderen Kultur tun. Aber was heißt das jetzt genau, dass wir dort genauso leben? Ich würde das so überschreiben, Jünger sein und Jünger machen. Selber Jünger sein und andere zu Jüngern machen. Und jetzt wäre es schön, wenn wir den Bibeltext hätten. Wenn wir den nicht haben, lese ich den aus einer Bibel, aber dann brauche ich gerade mal einen. Funktioniert noch nicht. Kein Problem.
Auf was müssen wir drücken, dass es da rüberkommt?
F5. Oben. Ja, warte. Ist egal. So, dann. Da.
Man muss nur die Missionare dran lassen.
Genau. Und nicht die Techniker, ne? Das erinnert mich an den Spruch, die. Kommt schon wieder. Das erinnert mich an den Spruch, die Arche Noah wurde von den Laien gebaut und die Titanic von den Spezialisten. Okay, also, jetzt können wir uns wieder konzentrieren. Die Technik ist im Griff. Titanic, ja, genau. Also, Jünger sein und Jünger machen. Ich möchte euch den Text lesen aus Matthäus 28. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der Text ist sehr schön wie so ein Sandwich aufgebaut oder wie zwei Klammern. Ja, am Anfang und am Ende redet Jesus über sich selbst, über seine Rolle, die er hat, verspricht seine Macht und Gegenwart. Und in dem mittleren Teil, da kommt der eigentliche Auftrag. Wem gibt er denn jetzt den Auftrag? Zu wem redet Jesus hier? Er redet zu seinen Jüngern. Ja? Und was ist der Auftrag? Macht zu Jüngern. Also er sagt den Jüngern, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Nur Jünger können Jünger machen. Und um Jünger zu machen oder machen zu können, muss ich selber erstmal Jünger sein und in einer konsequenten Nachfolge und Jüngerschaft leben. Was heißt das jetzt, Jünger sein oder Jüngerschaft? Das ist ja ein Ausdruck, der eigentlich so außerhalb vom Gemeinde- und Bibelkontext nicht so sehr gebraucht wird. Ich erinnere mich an viele, viele Jahre zurück. Da haben wir hier in Godesberg am Theaterplatz regelmäßig einen evangelistischen Büchertisch gemacht. Macht ihr ja auch immer wieder. Und damals haben wir ein Transparent vorne an den Tisch gehängt. Das war so ein alter Tapeziertisch. Haben wir vorne ein Transparent dran gehängt. Hier können Sie kostenlos Jünger werden. Da waren besonders so mittelalterliche Damen, die dann so zum Tisch kamen. War gar nicht so schlecht. Jünger im Neuen Testament bedeutet Nachfolger Jesu. Am Anfang wurde das speziell für die 12 gebraucht, die Jesus ganz besonders ausgewählt und beauftragt hatte. Und später dann für alle, die an Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind. Und dabei ist Nachfolge jetzt sehr, sehr praktisch gemeint. Da geht es nicht um Philosophenschüler, die irgendwo auf einer Wolke schweben, sondern um Menschen, deren Leben ganz radikal verändert wurde durch die Begegnung mit Jesus. Da gibt es ja auch viele Beispiele in der Bibel, die Leute verließen dann plötzlich ihre Fischerboote, ihre Zollhäuschen, ihre Karrieren, ihre Familien, um diesem Jesus nachzufolgen und haben alles auf diese eine Karte gesetzt, Jesus. Möchte ich euch ein Zitat bringen aus dem Buch von David Platt, Keine Kompromisse. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon mal vorgestellt. Wer es immer noch nicht hat, wir haben noch einen ganzen Stapel drüben auf dem Büchertisch liegen. Hervorragendes Buch über Jüngerschaft. Da steht, letztlich verlangte Jesus von den Jüngern, sich selbst aufzugeben. Sie verließen Gewissheit für Ungewissheit, Sicherheit für Gefahr, Selbsterhaltung für Selbstverleugnung. In einer Welt, in der es darum geht, sich gut zu verkaufen, folgten sie einem Lehrer, der sie dazu aufforderte, sich selbst zu kreuzigen. Die Jünger haben 3 Jahre lang gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, wie Jesus die 5000 gespeist hat, wie Jesus Stürme gestillt, Kranke geheilt, Tote auferweckt hat. Sie haben gehört, wie er von Gott geredet hat als einem liebevollen Vater und von seinem Reich der Liebe. Sie haben gesehen dann schließlich, wie Jesus als der leidende Knecht seinen Feinden ausgeliefert wurde und am Kreuz brutal ermordet wurde. Und dann haben sie Jesus gesehen als auferstandenen Herrn, der Tod und Teufel endlich besiegt hat. Und jetzt, kurz bevor Jesus wieder zu seinem Vater zurückgeht, hören sie ihn, wie er seine letzte Anweisung gibt. Und da gucken wir uns jetzt den Text ein bisschen genauer an. Am Anfang stellt sich Jesus als der Auftraggeber vor, der allmächtige Jesus. Da sagt Jesus, das ist zu früh. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Macht. Da steht jetzt nicht mehr der Sohn des Zimmermanns aus der Provinz oder der sanftmütige Rabbi, der von den Mächtigen immer so ein bisschen belächelt und unterschätzt wird. Hier steht jetzt der allmächtige Sohn Gottes. Und als Jesus diese Worte gesagt hat, da klang bei den Leuten, die natürlich bei den Jüngern, die die jüdische Bibel gut kannten, damit gut vertraut waren, diese Worte aus Daniel 7 an, die lese ich jetzt nicht nochmal, die haben wir vorhin schon gehört, da sind ganz, ganz viele Parallelen zum Missionsbefehl drin. Und da klang an, aha, okay, das ist dieser Menschensohn, von dem in Daniel 7 die Rede ist. Vor seiner Kreuzigung hat Jesus ja oft den Jüngern oder den anderen Menschen, mit denen er zu tun hatte, verboten, weiter zu sagen, dass er der Messias ist. Das ist ja was, was uns immer ein bisschen schwierig vorkommt. Da denken wir, wieso verbietet er und sagt das keinem weiter? Hier kommt jetzt aber die radikale Kehrtwendung. Dass er es vorher verboten war, war nur für einen kurzen Augenblick bis zu seiner Kreuzigung. Aber jetzt sagt er, jetzt müsst ihr es weiter sagen. Und nicht nur allen Leuten in eurer Umgebung, sondern allen Völkern. Und Jesus sagt hier ganz klar in dem Text, dass ihm alle Macht gegeben ist. Dieses alle ist ein Schlüsselbegriff in diesem Text. Es kommt viermal vor in diesen kurzen Versen. Alle, jedes, jeder. Jesus ist nicht ein Mächtiger unter vielen, sondern Jesus ist der Mächtige. Er hat nicht ein bisschen Macht, er hat alle Macht. Und Macht bedeutet hier Vollmacht, Machtvollkommenheit. Also Jesus hat das Recht, alles zu tun und alles zu entscheiden. Er ist der Chef. Und das nicht nur auf der Erde, sondern auch in der unsichtbaren Dimension im Himmel. Und das stellt er jetzt ganz an den Anfang und macht von vornherein klar, also jetzt ist mal klar, wer hier zu sagen hat. Ja? Und dann ist der Übergang interessant, dann geht es nämlich je nach Bibelübersetzung darum oder also, weil Jesus alle Macht hat, darum kommt jetzt der Missionsauftrag und darum haben die Jünger die Macht, oder weil Jesus alle Macht hat, können die Jünger überhaupt diesen Auftrag erfüllen, der sonst so unmöglich scheint. Und dann geht es über zu dem zweiten Punkt. Erst war der Auftraggeber, jetzt kommt der Auftrag. Und der Auftrag ist, unter allen Völkern Jünger machen. So, und jetzt wollen wir uns mal den sogenannten Missionsbefehl ein bisschen genauer anschauen. Da sind vier Verben drin. Geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Ja? In den meisten Bibelübersetzungen sind alle vier, so wie hier, als eine Aufforderung übersetzt. Mach das, mach das, mach das und mach das. Ja? Wenn wir jetzt ins Griechische gucken, ist da tatsächlich nur eine echte Aufforderung drin, nur eine Befehlsform. Und das ist Macht. Macht zu Jüngern. Und alle anderen von den drei Verben sind dem untergeordnet. Also man könnte es auch übersetzt, das klingt dann in Deutsch ein bisschen holprig, Macht zu Jüngern, indem ihr hingeht und indem ihr tauft und indem ihr lehrt. Aber das Macht zu Jüngern ist eigentlich die eigentliche Aufforderung und die einzige Aufforderung hier. Und das andere ist dem untergeordnet. Und das ist interessant. Das heißt, all die drei anderen Sachen sind praktisch Mittel zum Zweck zum Jüngermachen. Ja? Es geht ums Jüngermachen, das ist die Kernaussage. Und die anderen Sachen dienen dem Jüngermachen. Interessanterweise steht ja hier auch nicht Macht zu Christen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das ist ja was uns oft vorgeworfen wird oder generell Missionaren vorgeworfen wird. Ihr wollt die Leute ja zu einem Religionswechsel irgendwie bringen. Ich stelle jetzt einfach mal die steile Behauptung auf, dass ich das nicht möchte. Und ich möchte das ein bisschen erklären. Das Wort Christ kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. Und alle dreimal wird das, oder besonders zweimal, also im Großen und Ganzen wird es selten gebraucht. Und es wird in erster Linie gebraucht als eine Fremdbezeichnung, als das, was von außen, wie von außen die Christen beschrieben wurden. Und das ist wahrscheinlich nicht ein besonders schmeichelhafter Ausdruck gewesen. Das ist eher so was wie diese Jesus-Typen, diese Christus-Leute. Ja, diese Leute, die immer von diesem Christus reden, ist wahrscheinlich nicht ein besonders ehrerbietiger Name gewesen im Ursprung. Die Gläubigen selber, das wisst ihr, als gute Bibelkenner, nannten sich Geschwister, Brüder, Schwestern, Jünger, Nachfolger, Nachfolger des Weges. Da gibt es verschiedene Ausdrücke im Neuen Testament, wie sie sich genannt haben, aber eben nicht Christen. Im Lauf der Geschichte ist dann die geistliche Natur des Reichs Gottes immer mehr in den Hintergrund getreten und Macht und Politik kamen in die Kirche, in die Gemeinde und dann wurde die ursprünglich mal die Nachfolge Jesu, das Reich Gottes, immer mehr zu einem menschlichen System, zu einer Religion, Christentum. Und in dem Namen dieser christlichen Religion wurden und werden bis heute viele, viele Dinge getan, gesagt und geglaubt, die mit dem Jesus der Bibel nicht mehr viel zu tun haben. Jetzt werde ich oft gefragt, willst du, dass Muslime ihre Religion wechseln? Und dann sage ich ganz einfach, ich bin an Religion eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich bin an Jesus interessiert und ich möchte, dass Muslime Jesus kennenlernen. Nicht nur Muslime, ich möchte, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. Und das ist Kern und Ziel unseres Dienstes. Ich hatte das Privileg, dabei zu sein, als mein Freund oder unser Freund Hassan Jesus kennenlernte. Wer unsere Rundbriefe liest, hat von dem schon öfters mal gelesen. Das war ein Prozess über viele, viele Monate. Und der Hassan, der ist jetzt ein sehr neugieriger junger Mann. Und er ist auch viel im Internet unterwegs. Und er googelt dann so alles Mögliche. Und er googelt dann halt auch Jesus und Christ und dies und das und kommt dann, wie ihr euch vorstellen könnt, auf die wildesten Sachen, was da im Internet alles auch unterwegs ist, an Predigten und weiß nicht was. Vieles davon ist gut, vieles davon auch nicht so hilfreich und er war total verwirrt. Und er kam dann immer wieder mit Fragen, ich habe im Internet dies gehört oder das gehört und was meinst du denn dazu? Und dann sagte er neulich zu mir, weißt du, ich finde das sehr verwirrend und ich habe ja überhaupt keine Ahnung vom Christentum, aber ich kenne Jesus. Und da habe ich gedacht, super, das ist genau das, wo ich dich haben will. Ja? Du brauchst auch keine Ahnung von Jesus, vom Christentum haben, solange du Jesus kennst. Der Hassan, der ist ein Jünger, der ist ein Nachfolger Jesu und so sieht er sich selbst. Und wie er von anderen benannt wird, ob Christ oder dies oder das, das ist ihm eigentlich relativ egal. Also, das ist jetzt eine Kernaussage des Missionsbefehls. Macht zu Jüngern, die Jünger sollen Jünger machen. Sie sollen Jünger machen, kein Programm machen. Großer Unterschied. In vielen Gemeinden heute wird Programm gemacht und nicht Jünger gemacht. Ja? Und sie sollen auch keine Religion verbreiten oder die Welt erobern oder irgendwie sowas. Sie sollen Jünger machen. Und daraus ergeben sich jetzt zwei Fragen. Die erste ist, bist du Jünger? Bist du ein Jünger Jesu heute? Nicht, weil du dich vor wie vielen Jahren mal bekehrt hast, sondern lebst du heute ganz konkret in einer konsequenten Nachfolge Jesu? Oder nicht? Bist du bereit, auch deine Sicherheit und deine Bequemlichkeit aufzugeben, deine Komfortzone zu verlassen, um Jesus nachzufolgen? Und daraus ergibt sich dann logisch die zweite Frage, machst du Jünger? Wenn du Jünger bist, wenn Jesus dir begegnet ist und deine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat, dann willst du das andere das auch erleben. Dann willst du das andere diesem Jesus auch begegnen. Dann sagst du davon weiter, nicht aus Zwang oder Druck, sondern weil das ganz natürlich ist. Wer verliebt ist, der redet davon. Da muss man ihn nicht zu auffordern oder zwingen. Und ich denke, das klingt nicht nur einfach, das ist auch einfach. Das wird oft kompliziert gemacht. Aber eigentlich ist das eine ganz einfache Sache und das kann jeder und das ist egal, ob man dann in Deutschland ist oder in anderen Ländern. Jedes Mal, wenn wir nach Deutschland kommen, lernen wir neue Sachen kennen. Neue Ausdrücke, die es vorher nicht gab, neue Kaffeemaschinen oder neue weiß nicht was. Und jetzt haben wir einen neuen Ausdruck gelernt, Generation Worship, Generationenanbetung. Das hat neulich ein Freund von uns gesagt, dass da geht es um die junge Generation, die von ganzem Herzen Gott anbetet, das sehr, sehr gerne macht, auch sehr viel macht, singt und Anbetungszeiten hat. Und ich finde das wunderbar. Das kam nämlich auch viele, viele Jahre zu kurz in Gemeinden. Das ist gut, dass das wieder mehr betont wird, dass Gott angebetet wird. Leider gibt es aber auch eine Schattenseite, nämlich diese Generation Worship, die findet Anbetung ganz toll, aber die konsequente Nachfolge, die Jüngerschaft, die kommt dann leider ein bisschen zu kurz. Und ich denke, dass eine tiefe Anbetung Gottes und eine konsequente Jüngerschaft und Nachfolge zwei Seiten einer Medaille sind, die kann man nicht trennen voneinander. So, jetzt geht der Satz von Jesus hier noch weiter. Wo sollen denn die Jünger Jünger machen? Unter allen Völkern. Das ist jetzt das zweite Mal alle, was in dem Text hier vorkommt. Und da markiert Jesus jetzt die historische Wende von Fokus auf ein auserwähltes Volk und jetzt geht es um alle Völker. Das war im Alten Testament schon immer wieder mal Thema, aber jetzt sagt Jesus ganz konkret, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und da gibt es leider noch sehr viel zu tun. Ich habe mal die neuesten Statistiken nachgesehen und ich will mich jetzt nicht an Einzelheiten aufhalten und Definitionen und so. Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen und alles. Aber was man sagen kann, ist, dass es tatsächlich noch mindestens Hunderte, wenn nicht sogar Tausende vom Evangelium komplett unerreichte Volksgruppen gibt. Diese Karte habe ich im Internet gefunden. Auch die, ich habe sie nicht gemacht. Also nagelt mich nicht drauf fest, ob da jeder Punkt wirklich berechtigt ist oder nicht. Aber es gibt einen kleinen Eindruck davon, wo noch, das sind nicht Personen, das sind Volksgruppen, die vom Evangelium noch unerreicht sind. Und selbst wenn es nur die Hälfte dieser Punkte sind, sind es noch ziemlich viele nach 2000 Jahren Missionsbefehl. Und unberührt und unerreicht heißt hier wirklich unberührt und unerreicht. Das heißt, keine Gemeinde, kein Christ, keine Bibel, keine Arbeit unter denen, keine Missionare und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Karte seht oder diese Statistiken hört. Das stellt ungefähr 30% der Weltbevölkerung dar. Und 2000 Jahre nach dem Missionsbefehl finde ich das ein schwaches Bild. Noch trauriger finde ich, dass nur 3% aller Missionare weltweit unter diesen Völkern arbeiten. 97% aller Missionare arbeiten unter irgendwelchen Völkern, wo es schon ein bisschen was gibt wenigstens oder wo es schon viel gibt. Ich bete, dass die Gemeinde Jesu weltweit endlich aufwacht und das ernst nimmt und Jesu Worte ernst nimmt zu allen Völkern. Das ist eine, wenn dieses Wort alle immer wieder vorkommt in dem Text, dann ist das schon mit einem bestimmten Sinn dahinter, ja? Nicht zu ein paar Völkern oder zu den meisten, sondern zu allen. So, wie soll das jetzt aussehen? Unter allen Völkern Jünger machen. Jesus sagt, dass die Jünger hingehen sollen, taufen und lehren. Klingt jetzt logisch. Das fängt an mit dem Hingehen, da gibt es schon ein paar Überraschungen in diesen Wörtern hier. Hingehen heißt hingehen, ja? Nicht sitzen und warten, bis sie kommen. Das heißt, Jesus will, dass wir uns auf den Weg machen. Und das muss nicht ans Ende der Welt sein, das kann auch bis zum Nachbarn sein oder in unsere Innenstädte oder nach Ostdeutschland oder ich weiß nicht wohin. Es heißt, sich auf den Weg machen und das Sichere und Bequeme und Vertraute auch mal hinter sich lassen. Silvia sprach am Freitag über das aus dem Boot steigen. Das ist dieses sich auf den Weg machen. Und dann weiß ich nicht, ob euch aufgefallen ist, dass hier zuerst taufen und dann lehren genannt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Bedeutung hat oder ob das einfach sprachlich so in der Reihenfolge ist. Aber wenn das eine Bedeutung hat, dass zuerst die Taufe und dann die Lehre kommt, dann frage ich mich, ob das, was in vielen Gemeinden heute praktiziert wird, wirklich so damit übereinstimmt. Weil oft wird jemand, der zum Glauben gekommen ist, lange Zeit ausführlich gelehrt und unterrichtet. Und dann ist die Taufe so eine Art Absolvierungsfeier am Schluss. Jetzt hat er alles verstanden, kann an jedes Ding einen Haken dran machen, glaubt alles ganz genauso, wie wir es auch wollen. Und dann zur Belohnung wird er am Schluss dann getauft. Ich überzeichne das jetzt bewusst ein bisschen. Ja? Ich frage mich, ob das in der Bibel Taufe nicht vielmehr ein Anfangspunkt ist, der dann so der Schritt rein ist in ein lebenslanges Lernen vom Meister Jesus. Ich denke nämlich, dass Jüngerschaft auch in der Bibel ein Prozess ist, der eigentlich schon sehr früh anfängt, vielleicht sogar vor der eigentlichen Bekehrung. Ja, mich hat mal jemand gefragt, wann hat sich der Petrus denn bekehrt? Ist ja wahrscheinlich auch von Johannes getauft worden, ne? War das bei der oder war das später dann, als er Jesus begegnet ist, als er gesagt hat, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir, oder war das, als er auf dem Berg, als er Verklärung gesehen hat, oder als er gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, war das nach der Auferstehung oder bei Pfingsten? Je nach Denomination gibt es da auch vielleicht ein paar Unterschiede, wie das erklärt wird. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal, weil das ist ein Prozess, das ist eine Beziehung und irgendwo auf diesem Weg findet dann diese Veränderung statt, die kann bei einem vielleicht so deutlich sein, dass man das auch mit einem Termin festmachen kann. Bei anderen, wie bei mir selber, war das ein Prozess über Monate oder beim Hassan. Und ich denke, das ist auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass man eine Veränderung hat. Das Wichtige ist, dass man irgendwann sagen kann, okay, da war ein Vorher, jetzt ist ein Nachher und dazwischen irgendwann bin ich zum Glauben gekommen. Beim Hassan war das sehr deutlich zu sehen. Der war sehr klar zu Jesus hingezogen, der fühlte sich von Jesus angesprochen und er wollte ihn immer mehr kennenlernen und er wollte ihm nachfolgen und er hat aber vieles, vieles, vieles von der Bibel noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr alles in der Bibel versteht, ich ganz bestimmt nicht. Und er wusste, dass Jesus ihn liebt, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass Jesus für ihn auferstanden ist, dass er ihm seine Sünden vergibt und das hat gereicht und auf das Bekenntnis hin habe ich ihn damals auch getauft. Und seitdem lernt er Jesus jetzt immer besser kennen. Ja? Und das ist sein Prozess, sein Jüngerschaftsprozess, der, denke ich, vor der Taufe auch schon angefangen hat. Dann war irgendwann die Taufe und er lernt Jesus immer besser kennen. Und das geht ein Auf und Ab, wie wir das auch alle kennen. Und das ist dieses Jesus-Nachfolgen, wie das dann immer weitergeht. Davon können wir nie absolvieren. Da können wir nie eine Absolvierungsfeier machen. Jetzt habe ich alles verstanden. Also ich jedenfalls nicht. Gut, jetzt kommt das dritte alles. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist jetzt ein Lernprozess, in dem die Nachfolger Jesu immer besser verstehen, was Jesus gesagt hat und was er will. Und wir machen das jetzt durch die sogenannten Bibelentdeckergruppen. Das heißt, wir treffen uns mit Leuten, die gerne Jesus näher kennenlernen wollen, lesen Texte und wir machen das ganz, ganz simpel. Keine große Theologie, keine große sonst was oder Programm oder so. Wir lesen dann kleine Texte aus dem Alten oder Neuen Testament. Die werden dann immer wieder wiederholt. Das sind ja orale Kulturen, die nicht so sehr schriftzentriert sind wie wir. Und dann werden ganz einfache Fragen dazu gestellt. Was lernst du daraus? Was lernst du über Gott? Was lernst du über Menschen? Und die ganz wichtige Frage ist, wie wendest du das an? Wie wendest du das an? Und nicht irgendwann mal, sondern wie wendest du das jetzt, diese kommende Woche ganz konkret an? Das, was du hier gelesen hast, was hat das mit deinem Alltag nächste Woche zu tun? Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, die Woche drauf, erste Frage ist, was hast du angewandt? Was hast du denn jetzt gemacht auf den Text, den wir letztes Mal gelesen haben? Wie hat das dein Leben verändert? Wir wollen ja nicht nur Kopfwissen haben. Wir wollen, dass die Leute, dass das durch das Wort Gottes das Leben verändert wird von den Leuten. Wir wünschen uns natürlich, im Augenblick haben wir nur eine kleine Gruppe, die das so macht. Wir wünschen uns, dass das weitergeht, dass die Leute das dann auch in ihre Familien, in ihre Nachbarschaften weitergehen, dass neue Gruppen entstehen und dass da eine ganze Bewegung von Jesus-Nachfolgern heranwächst. Und wir machen das auch ganz bewusst in sehr einfachen Formen, einfach reproduzierbar, eben ohne PowerPoint oder Gedöns oder was. Und vor allen Dingen ohne, dass da jetzt ein großer Pastor das alles, der alles weiß, alles erklären muss, sondern dass Leute das selber rausfinden und selber in die Bibel reingraben und raus verstehen. Das ist unser Ziel, das ist unser Traum, das ist unser Gebet. Aber in dem allen wissen wir, dass die besten Methoden und die besten, was weiß ich, nichts nützen, wenn Gott nicht wirkt. Und deswegen wollen wir das nicht aus eigener Kraft tun. Wir wollen uns täglich da auf Gottes Gnade und sein Wirken verlassen. Und deswegen ist uns Gebet da auch ganz wichtig, dass wir das nicht machen, sondern dass Gott das tut mit seinem Geist. Jetzt nach diesem Auftrag macht Jesus die Klammer zu. Und da geht es wieder um ihn. Und er gibt eine Zusage, dass er dabei ist. Es ist interessant, dass Jesus diesen letzten Vers, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt, sagt, kurz bevor er wieder in den Himmel fährt. Ja? Also ich gehe jetzt, aber ich bin immer bei euch. Ist ein bisschen merkwürdig, ein bisschen widersprüchlich. Das kann sich nur auf den Heiligen Geist beziehen. Das kann sich nur darauf beziehen, auf das, was er vorher immer wieder gesagt hat. Ich gehe zwar, aber der Heilige Geist kommt und der wird dann immer und überall bei allen von euch sein und nicht räumlich begrenzt, so wie wir es bisher gehabt haben. Also am Anfang hat sich Jesus als der Auftraggeber vorgestellt, dem alle Macht gegeben ist. Auf dieser Grundlage sagt er dann darum, geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie es dieser verschreckten kleinen Schar von 11 Jüngern gegangen ist, als Jesus gesagt hat, so, jetzt geht in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern. Und die haben wahrscheinlich gesagt, geht's noch? Mehr nicht? Wie sollen wir das denn machen? Ja? Und genau deshalb gibt Jesus nämlich diese Zusage. Er sagt, ihr sollt es ja gar nicht machen. Ich mache das, aber ich will es durch euch machen. Also ich kann die Jünger gut verstehen. Die fühlten sich sehr überfordert, um es gelinde zu sagen, und ungeeignet. Und so ging es uns auch. Als wir 1997 hier aus dieser Gemeinde ausgesandt worden sind, da fühlten wir uns komplett überfordert und ungeeignet für den Auftrag. Und das hat leider nicht aufgehört. Das tun wir immer noch. Und besonders in den letzten 2 Jahren, wo es viele Veränderungen gibt, wovon wir nachher noch genau erzählen, wenn nochmal in gewisser Weise von vorne anfangen mussten, fühlen wir uns immer noch sehr ungeeignet. Aber wir haben uns an diese Zusage festgeklammert. Und das war uns ganz wichtig, sonst hätten wir schon oft aufgegeben wahrscheinlich. Jesus ist dabei und nicht nur manchmal, sondern jeden Tag. Das ist jetzt das vierte Alle. Ja, alle, jeder, alle Tage, jeden Tag. Da geht es nicht um unsere eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, um unsere großartige Erfahrung, um unsere großartige Ausbildung oder irgendwas. Es geht darum, dass Jesus dabei ist, immer und jeden Tag. Also, Jünger sollen Jünger machen und Jesus ist dabei. Darum geht es in diesem Text. Erstmal sollen wir Jünger sein. Konsequent und jeden Tag. Auch wenn es unbequem ist oder Opfer kostet. Und dann sollen wir andere zu Jüngern machen. Einladen, Jesus kennenzulernen. Und das ist unabhängig. Wir machen das in Asien, ihr macht das hier in Godesberg. Überall da, wo Gott euch hingestellt hat. Und das Ziel soll das Gleiche sein, nämlich gehorsam diesem Auftrag gegenüber sein, den Auftrag Jesu erfüllen und im Vertrauen auf seine Allmacht und in der Zuversicht, dass er jeden Tag dabei ist. Vor vielen Jahren ist ein Kollege von uns in seinem Aussendungsgottesdienst gefragt worden, ob er keine Angst hätte, in dieses gefährliche Land zu gehen. Und er hatte gesagt in einem Interview, gefährlich wird es nur, wenn wir nicht im Einklang mit Gottes Willen stehen. Nirgendwo bin ich sicherer als in Gottes Hand und im Einklang mit seinem Willen. Er ist ausgereist und wenige Monate später wurde er in Ostafrika erschossen. Auch wir werden oft gefragt, ob wir keine Angst hätten. Warum sollten wir Angst haben? Jesus ist dabei und er hat versprochen, dass er jeden Tag dabei ist bis ans Ende der Welt. Amen. Ich bete noch. Allmächtiger Herr, großer Gott, du hast uns diesen Auftrag gegeben und wir fühlen uns völlig ungeeignet und überwältigt. Wir sehen, wie viel noch zu tun ist, wie viele Völker noch völlig ohne Zeugnis sind, wie viele Menschen auch hier in unserem Land dich nicht kennen und auch noch keine Gelegenheit hatten, wirklich von dir zu hören oder sich gar nicht für dich interessieren. Aber wir wollen deinem Auftrag gehorsam sein. Wir wollen Jünger sein. Hilf uns dabei, dir konsequent nachzufolgen. Und wir wollen Jünger machen und andere zu diesem Leben mit dir einladen. Herr, wir danken dir, dass du uns eine gute Botschaft gegeben hast, anvertraut hast, eine lebensspendende Botschaft und bitten dich, dass viele Menschen hier und an den Enden der Welt und in allen Völkern diese Botschaft hören und annehmen und deine Jünger werden. Amen.
Noch die Idee, dass wir für Heinfried und Silvia einfach beten können jetzt, dass wir sie unter Gottes Schutz stellen. Herr Jesus, ich danke dir für Heinfried und Silvia und auch für die anderen Missionare, die dort mit ihnen zusammen arbeiten, Herr, dass du ihnen wirklich jeden Tag begegnest, dass du sie ganz besonders einhüllst in deine Liebe, ihnen deinen Heiligen Geist in Übermaß gibst, Herr, dass sie wirklich spüren, dass du sie begleitest, Schritt für Schritt. Und dass du deine mächtige Hand ausstreckst und in diesem Volk, wo sie jetzt arbeiten, wirkst, Herr. Wir danken dir, dass du bei ihnen bist. Und wir bitten dich um Schutz, so lange, wie sie dort sind. Und auch, ja, bis zum Ende, wenn sie hier zurückkommen, immer, Herr. Danke, Jesus. Amen. Oh. Ja, ich wollte noch gerne an